Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist eine besondere Zeit im Jahr. Es geht wieder auf den Sandplatz. Und sobald es auf den Sand geht, sagt man ja immer, sind sie auch hier irgendwie wieder alle da und alle kommen sie wieder raus mit ihrer Tennistasche. Bei uns führt das natürlich auch dazu, dass wir ab dieser Woche nicht mehr zu zweit sind, sondern wieder zu dritt, denn wir haben einen Rückkehrer. Hallo Tobi.
Hi Daniel, hallo Henrike. Ja, ich habe mich ein bisschen abgemeldet, aber das hatte diverse Gründe. Unter anderem musste ich mich für die Sandplatzsaison fit machen und bin dank des neuen Schuhs von ASICS, Solution Speed FF3, den habe ich mal getestet, dazu in einer der folgenden Folgen mehr, bin ich jetzt wahnsinnig schnell, habe viel mehr Geschwindigkeit auf dem Platz und kann direkt durchstarten in die Sandplatzsaison. Ansonsten habe ich viel weißen Schnee und blauen Himmel um mich gesehen und habe auch, wie du es richtigerweise gesagt hast, noch ein paar Schweineroladen verkauft, aber jetzt wieder zurück bei den Tennisproleten. Ich freue mich, da zu sein. Hi Daniel, hallo Henrike.
Hello.
Genau, Henrike ist auch dabei, denn ja, Henrike geht natürlich nicht erst jetzt auf den Sand, sondern ich weiß nicht, Henrike, du hast wahrscheinlich schon seit 2-3 Wochen so um die 5000 Vorhände gespielt, um wieder richtig in Form zu sein.
Jein, das nicht, aber ich spiele tatsächlich ganzjährig auf Sand und draußen, soweit das Wetter das zulässt. Und deswegen habe ich da vielleicht ein paar mehr Vorhände als andere drin. Vor allen Dingen, weil ich auch Vorhand besser spiele als Rückhand. Das hat auch technische Gründe. Und ja, ich habe auch neues Geläuf getestet. Insofern können wir da dann bald mal drüber sprechen.
Das werden wir definitiv
tun. Gute Nachricht. Das eins nehme ich vorweg. Die gute Nachricht ist, ich habe ziemlich breite Füße und habe bisher immer mit einem anderen Modell gespielt, weil nur eine Marke bisher meine riesen Quadratlatschen so gebettet hat, dass mir nicht alles wehgetan hat. Und ich kann euch sagen, mir tut nichts weh. Also das ist schon mal eine gute Nachricht.
Ja, Schmerzen an den Füßen, Tobi. Ich glaube, damit machst du eine wahnsinnig gute Überleitung zu unserem ersten Thema. Es reden alle drüber, überrascht hat es aber eigentlich niemanden. Rafael Nadal hat für Monte Carlo abgesagt. Ja, so ein bisschen die Legende, die ich ja hier immer schon stricke, nämlich, dass wir Rafael Nadal vielleicht gar nicht mehr wirklich auf dem Court sehen, die setzt sich dadurch natürlich fort, Henrike.
Ja, die setzt sich fort. Ich meine, das war ja irgendwie klar. Ist ja auch bei
Wieso?
Nadal.
Wenn ich euch dazwischen fragen darf, weil Daniel hat das gesagt und du sagst es auch. Ich war ja so ein bisschen draußen. Wieso sagt ihr, das war ja irgendwie klar?
Naja, also ich weiß gar nicht, hatte ich das mit dir besprochen oder mit Daniel oder war das in unserer Gemeinschaftsfolge, wo wir darüber gesprochen hatten, warum Nadal quasi nicht spielt, obwohl er jetzt nicht verletzt ist, sondern weil es um diese, ich glaube, das habe ich mit Daniel besprochen, kann das sein? Haben wir da mal drüber gesprochen?
Ja, ich glaube, das war vor Indian Wells, als er
ja,
noch
genau.
dieses Showmatch da in Las Vegas gegen Alcaraz gespielt hat.
Genau, und danach dann quasi gesagt hat, dass er nicht spielt oder auf der normalen Tour nicht spielt. Und das hatte dann ja, weil er kurz danach dann auch gefilmt wurde oder es Fotos gab, wo er auf dem Platz stand und trainiert hat und das alles super aussah. Und dann gab es ja auch so viel Missmut bei einigen Fans, die gesagt haben, ja, so ein blödes Exhibition-Ding kannst du spielen, aber auf die Tour kommst du nicht. Und dann hatten Daniel und ich uns darüber unterhalten, dass wahrscheinlich der bei Nadal einfach der Anspruch an seine Leistungsfähigkeit im kompetitiven Bereich, also sein Gefühl dafür, wie sehr er so ein Turnier durchspielen kann, weil ich sag mal so, bei Nadal ist die Wahrscheinlichkeit, um den Titel zu spielen, ja relativ groß, dass das für ihn der entscheidende Faktor ist. Nicht die Tatsache, dass er sich dafür 2 Stunden mal auf den Platz stellen kann, sondern wie sehr er in der Lage ist, mitzuhalten über eine lange Zeit. Das ist ja auch etwas, was Andy Murray mal gesagt hat, dass er sich keine Lust hat, auf den Platz zu stellen, wenn er merken sollte, ich halte das jetzt aber nicht über die Distanz aus. Und das ist auch das, was ich so bei Nadal aus seinem aktuellen Post auch zur Absage von Monte Carlo verstehe, dass er schon in der Lage ist, physisch zu spielen, aber eben nicht dauerhaft auf dem Level, auf dem er das möchte und dass er das deswegen nicht macht. Und das,
da, also da bin das ich bei
fand
dir.
Ich so, dass ich gesagt habe, dass damit so ein bisschen zu rechnen war, weil ich glaube, dass er wirklich vielleicht noch mal versucht, Roland Garros und noch die Olympischen Spiele mitzunehmen und dass das eher so der Fokus ist und nicht mehr so sehr jetzt noch alles mitzunehmen diese Saison. Deswegen also wunderte mich das nicht so.
Eine Mischung aus auf der einen Seite valider Einschätzung der Physis, wofür es reicht, also das eine. Und das unterstreicht ja irgendwie auch der Post oder besser muss man ja sagen, das Reel, das Video auf Instagram zeigt ja seine Erklärung und ihn gleichzeitig für Normalsterbliche wie uns hart trainierend auf seiner Anlage in Manacor. Also es sieht alles andere als verletzt aus. Also auf der einen Seite ja dieser Anspruch, kompetitiv zu sein und eben nicht nur auf dem Platz zu stehen. Und dann vielleicht auf der anderen Seite eben auch, genau wie du sagst, das Thema Risikominimierung. Selbst wenn er nah dran ist, sich kompetitiv zu fühlen, er hat jetzt so viel, sage ich mal, Pushbacks von seinem Körper erlitten und gezeigt bekommen, dass er sagt, also wenn ich ein Ding in die Waagschale werfen darf und kann nochmal, dann ist es Roland Garros, ja, oder so. Oder vielleicht noch, keine Ahnung, Rom als Vorbereitung. Aber dass er sagt, ich muss es gar nicht drauf ankommen lassen, mir hier in Monte Carlo wieder was zuzuziehen.
Das wäre jetzt so ein bisschen meine Theorie, dass das der Grund ist. Weil ich meine, wenn man die Videos gesehen hat, die da auftauchen, das sieht jetzt aus meiner Warte sowieso ordentlich aus, aber ich spiele ja auch bedeutend schlechter als Nadal. Aber das
bleibt
ist halt
ja kryptisch irgendwie, die Erklärung, oder?
Ja, aber ich glaube, weil sie vielleicht am letzten Endes wirklich auch kryptisch ist, ne? Vielleicht ist es wirklich so dieses, dass er halt sagt, ich fühle das nicht, ich fühle mich nicht bereit dazu. Und ich glaube, dass er schon so jemand ist, wie auch ein Djokovic oder ein Murray oder weiß der Geier wer oder die meisten Tennisspieler, die sagen, wenn ich nicht muss, was soll ich mich denn auf den Platz stellen, wenn ich nicht kompetitiv bin? Weil einfach mich dahin zu stellen, um dann vielleicht in der zweiten Runde da raus zu fliegen, das braucht er doch nicht mehr. Oder Daniel, siehst du da für ihn Wert drin? Bei dem Karrierestand, an dem er ist, klar, wäre er jetzt 18, logischerweise, aber das ist er ja nicht.
Ja, also das haben wir ja genau damals besprochen, dass er das, glaube ich, auch gar nicht so wirklich erklären kann, weil es ihm in erster Linie darum geht, natürlich auch mit der Erfahrung, wie er sich früher auf Turnieren gefühlt hat, Turniere zu spielen in der Verfassung, ich kann dieses Turnier auch gewinnen. Und es stimmt, also er muss jetzt nicht mehr irgendwie zu Turnieren fahren, weil er irgendwie das Kleingeld benötigt, das da ausgezahlt wird. Weil für ihn ist es in Relation ja wirklich dann Kleingeld.
Ja.
Und deswegen überrascht es mich jetzt auch nicht, dass er Monte Carlo absagt als erstes von drei Masters-Turnieren, die wir jetzt noch vor Paris haben, weil er sicherlich noch Spielpraxis bekommen möchte im Optimalfall, bevor es denn in Paris losgeht. Aber er jetzt natürlich auch genau noch weiß, dass es mit Rom und Madrid noch zwei Turniere gibt. Ich glaube, überraschend wäre dann für mich zumindest, aber wahrscheinlich dann auch für viele andere, wenn er die beiden Masters-Turniere dann jetzt auch noch absagen würde. Also wenn er jetzt ein weiteres absagt, okay, würde ich auch noch sagen, überrascht mich nicht. Wenn er jetzt aber gar keins spielt, das würde ich schon überraschend finden. Weil das wäre dann ja schon das Zeichen, okay, also er testet nicht mal an, dann wird es für die French Open sehr, sehr eng, beziehungsweise wenn er die dann wirklich spielen sollte, dann erwarten wir, glaube ich, auch, alleine schon, weil wir sagen, naja, der hat das jetzt so hinausgezögert, der scheint nicht wirklich fit zu sein, der hat keine Spielpraxis. Zweite Runde ist da wahrscheinlich Schluss.
Mhm. Also die fehlende Spielpraxis ist mit Sicherheit ein Manko. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen im Welttennis, würde ich sagen, das war Roger Federer auf Rasen, das war und ist Novak Djokovic auf Rasen und das ist Rafael Nadal auf Sand, die einfach aufgrund ihrer Ausnahmestellung vielleicht an der Stelle, und sie haben es ja auch bewiesen, mangelnde Matchpraxis ausgleichen können. Aber ich bin da bei dir, Daniel, ohne jegliches Match vorher, ohne Auftritt bei einem der dann noch verbleibenden zwei Masters, würde es mich auch sehr wundern. Was ich total schwierig finde, einfach zu beurteilen, und Henrik, du sagtest es ja auch, das sieht alles sehr flüssig und sehr, sehr gut aus, aber ich glaube, wir können uns das sozusagen als Beobachter der Tennisszene und als leidliche Hobbyspieler gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt auf dem Platz für so einen Top-Athleten. Und das wäre immer sowas, was ich mir wünschen würde. So, was würdest du gern einmal tun? Ja, ich würde gern einmal auf dem Tennisplatz stehen und einmal, nur mal für einen Nachmittag, für ein Match, sich so fühlen, wie so ein Top-Spieler. Also, mit allen Fähigkeiten, ja, und da herauszufinden, was es eigentlich bedarf, um, wie du vorhin gesagt hast, um wirklich kompetitiv zu sein. Ich glaube, wir können das gar nicht so richtig einschätzen. Wir beobachten es zwar, aber wie sich das wirklich anfühlt, wenn du den letzten Ball da hinten auch noch rauskratzt, wie sich das anfühlen muss, wenn ein neuerdings jetzt Jannik Sinner im offenen Stand slidend über einen Hardcourt trotzdem eine Rückhand so fantastisch trifft, aber was da auch für Kräfte wirken. Ich wage mir zu behaupten, dass das also bis zum gewissen Level auch im durchaus ambitionierten Freizeit- und semi-professionellen Bereich kann man sich das gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es so schwer zu beurteilen.
Ja, natürlich. Also hast du schon recht, weil wir natürlich dieses Anspruchsdenken nicht kennen. Ja, und deswegen natürlich viele, das haben wir, glaube ich, auch damals schon besprochen, Henrike, vielleicht sogar mit dieser erstmal für sich emotional gesehen nachvollziehbaren Reaktion kommen, im Sinne von, naja, er spielt da irgendwie in Las Vegas auf, aber sagt zwei Tage später, es geht nicht, obwohl er dann ein Video postet, wie er irgendwie fleißig trainiert. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo es wirklich schwierig ist, ihn zu verstehen. Und vielleicht hält er sich da sogar auch kryptisch, weil es, ich glaube, Tobi sagte, dass es ja wirklich einfach am Ende auch dann nach dem Gefühl geht. Und ich meine, auch wir haben teilweise Tage, ja.
So, ja. Wobei, also Showkampf hin oder her. Ich hatte mir dieses Netflix-Match da in Las Vegas auch angeschaut. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass es im zweiten Satz gab es Situationen, auch wenn es ein Showkampf ist, so hast du Nadal noch nie, sag ich mal, auf dem letzten halben Meter zurückziehen sehen oder nicht durchlaufen, nicht durchkämpfend. Ja, ja. Das war schon auffällig, so nach dem Motto, fühlt es sich da noch nicht oder zwickt schon wieder was, ist Angst da, dass etwas reißt oder so. Und das ist mir schon da aufgefallen und wer weiß, ja. Ja, es bleibt wieder dabei, gerade bei dem, was du gerade sagtest, Daniel. Wie fühlst du dich? Wie fühlt er sich? Ja.
Und ich meine, dass da schließt sich ja auch ein bisschen ein Kreis zu Danielle Collins, die ja Ende des Jahres aufhört. Ich meine, die spielt gerade ihr bestes Tennis, aber sie will aufhören, weil sie sich jetzt eben auf andere Dinge konzentrieren möchte, vor allen Dingen auch, um eine Familie zu gründen oder die Zeit zu haben, eine Familie zu gründen. Und da sind ja auch viele, gerade Journalisten oder so, fragen dann oft so, ja, warum? Und jetzt läuft's doch so, meinst du nicht, Und sie sagt, nein, sie ist zufrieden mit ihrer Entscheidung, die hat die so getroffen und sie versteht auch gar nicht, warum man sich da immer so erklären muss oder sie sich immer so erklären muss. Und das ist ja auch das so ein bisschen, ne? Am letzten Endes muss ja jeder auch fühlen, passt das noch so auf die Art und Weise? Ist das etwas, worauf ich mich einlassen möchte oder nicht? Und das ist, mag dann vielleicht für einen anderen noch ausreichen oder eine andere, aber dann für diese Person halt nicht mehr. Und wahrscheinlich ist das am Ende sowas. Ich glaube nicht, dass er, so wirkt es zumindest nicht, dass er nicht in der Lage ist, sich da körperlich hinzustellen. Aber ob das alles noch so passt, wie er das gewohnt ist, das wird es wahrscheinlich eher sein. Und dann ist es, glaube ich, gerade aus Nadals Sicht mit der Karriere, die er hat, auch völlig verständlich, dass man irgendwann mal sagt, so, Deckel zu, tschö.
Ja, also genau, darauf kommt es, glaube ich, am Ende an. Wir werden das Thema wahrscheinlich zwangsläufig auch irgendwie nochmal aufgreifen. Von daher würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ja, und kommen, wir haben gerade schon Madrid erwähnt, noch zu einem zweiten Thema, das wir heute besprechen wollten. Es wirkt vielleicht sogar gar nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick irgendwie ziemlich kurios, was die ATP da vorhat. Beim Masters-Turnier Madrid soll es Regeländerungen geben im Doppelwettbewerb. Der Doppelwettbewerb wird auch vom Ablauf her ein bisschen umgebaut. Zuerst denkt man, naja, das Doppel ist ja sowieso irgendwie schon seit Jahren in der Diskussion. Es ist nachvollziehbar, dass da Dinge ausprobiert werden. Aber Henrike, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir vielleicht ganz kuriose Tage mit dem Doppel erleben werden und vielleicht deswegen sogar auch das Doppel dann wirklich mehr im Mittelpunkt stehen wird.
Ja, also dass das Doppel Aufmerksamkeit kriegen wird, das können wir in Madrid wahrscheinlich schon davon ausgehen, also zumindest aus der Tennis-Bubble. Aber ob das, was die ATP da plant, unbedingt der beste Weg ist, mehr Aufmerksamkeit fürs Doppel zu kriegen, darüber können wir jetzt ja mal diskutieren. Ich fasse das mal, wenn ihr wollt, mal kurz zusammen, was die da planen. Und zwar hat die ATP kundgetan, dass sie jetzt in Madrid das testen wollen. Und zwar möchten sie ein paar Regeländerungen oder neue Regeln einführen, um das Doppel attraktiver zu machen. Und im Prinzip die Kernregel oder die wichtigste Regel davon ist, dass sie mehr Top-Einzelspieler ins Doppel kriegen wollen. Das heißt, dass von den 32 Teams, die in Madrid starten, 16 Teams über das Einzelranking reinkommen. Was dann zwangsläufig dazu führt, dass natürlich hochgesetzte Einzelspieler Teams bilden und ins Doppel kommen. Und der Plan ist, dass darüber halt ja, ein Mix entsteht aus Doppelteams, also Doppelspezialistenteams, die gegen Teams aus Einzelspielern antreten. Das Ganze, der ganze Zauber, der ganze Spaß wird auf 5 Tage beschränkt. Also das Doppelturnier wird quasi über 5 Tage gespielt. Man weiß ja, so ein Masters dauert normalerweise 2 Wochen. Und zwar von Dienstag bis Samstag in der 2. Woche. Muss natürlich auch sein, weil wo sollen die Einzelspieler sonst die Zeit hernehmen? Dann ein nächster Spaß ist, dass sie an der Shotclock rumfummeln, also an der Zeit zwischen den Ballwechseln. Und zwar wird die Shotclock, die normalerweise zwischen den Ballwechseln 25 Sekunden ist, auf 15 Sekunden reduziert für Rallyes, die kürzer als 4 Schläge sind. Sind sie 4 oder 5 und weiter Schläge, dann wieder die klassischen 25, ansonsten 15. Weil das Tennis ja auch noch eine komplizierte Regel braucht. Dann gibt es noch im ersten Satz schnellere Seitenwechsel, also man darf sich nicht mehr so oft hinsetzen. Und im Doppel dürfen die Fans frei rumrennen, wie sie wollen. Also wenn du, weiß ich nicht, mitten im Tiebreak beschließt, ich brauche jetzt ein Bier, ist das ab sofort im Doppel möglich. Dann, nicht ab sofort, aber in Madrid ist es dann im Doppel möglich. So, ihr dürft jetzt.
Ja, wo fangen wir an? Daniel, vielleicht mal ganz hinten, also Free Fan Movement, bevor wir in die schwierigen Dinge reingehen. Ich hatte euch ja berichtet, wie begeistert ich davon war, dass in den USA bei den US Open dieses Free Fan Movement in weiten Teilen, sowohl im Einzel- als auch im Doppel bereits möglich ist, in weiten Teilen der Anlage, in weiten Teilen eines Courts, nämlich an den Seiten, dort wo ja immer die Diskussion hoch und runter geht, aber scheinbar einen Tennisspieler oder auch mehrere Tennisspielerinnen nicht so stört, in großen Stadien, auf dem gesamten Oberrang und. Da wäre ich jetzt, ohne diese Diskussion jetzt im Rahmen der Doppeldiskussion zu weit aufzuziehen, da würde ich noch sagen, richtiger Schritt, Denn ich glaube, es braucht mehr, wenn wir von Consumer oder Fan Experience sprechen, es braucht da modernere Regeln. Es kann nicht sein, dass ich 3 Aufschlagspiele warten muss bei Satzwechsel, bis dann ein Seitenwechsel kommt und ich wieder ins Stadion reingehen kann. Aber das ist etwas, ich finde, das ist gut, wenn sie es im Doppel testen. Und wenn es dann irgendwann aufs Einzel übertragen wird, bin ich seit letztem August, September, muss ich sagen, ein großer Fan davon.
Ja, kann ich mich immer noch nicht mit anfreunden. Aber ich bin mir eigentlich auch sicher, dass das irgendwann beziehungsweise jetzt in nächster Zeit auch vermehrt kommen wird. Ich finde aber auch, also das ist ja gar nicht mal das, was jetzt, glaube ich, so besonders daran ist, weil das ja jetzt, ich meine, auch zum Beispiel bei den Next-Gen-Finals ja auch schon häufiger gemacht wurde oder vielleicht sogar auch immer noch gemacht wird.
Mhm.
Also ganz skurril finde ich ja wirklich diese Regel mit Schläge beziehungsweise Ballwechsel unter 4 Schlägen heißt nur 15 Sekunden Shotclock. Weil ich mir da denke, also wie müssen die Schiedsrichter das denn machen? Also zählen die dann mit oder macht das irgendein Hawkeye, was da dann doch dafür wiederum aufgestellt wird, damit die Schiedsrichter das irgendwie sofort generiert auf ihrem Bildschirm haben und dass dann sogar automatisch diese 15 Sekunden gleich eingestellt sind? Also da bin ich mal wirklich gespannt, weil
da gebe ich dir recht. Es gibt ja viele so Statistiker nennen, die sich, wir hatten mal einen bei uns im Podcast, die Schläge zählen und sonst was. Nur ich habe noch nie besonders große Anstrengungen gesehen, dass diese Statistiken aufs Doppel so transferiert werden. Ich stelle mir das lustig vor, wenn dann irgendwie einer sagt, das waren doch gerade eben nur 4 Schläge, warum hat er jetzt länger? Ja, also ich weiß nicht, ob man das programmieren kann auf diesem iPad, was der Schiedsrichter hat, dass das iPad gleich merkt oder dieses Tablet gleich merkt, dass es nur 4 Schläge waren und dann das beim Betätigen der Shotclock es automatisch auf 15 springt. Aber das könnte lustig werden.
Wenn nicht, muss ein Schiedsrichter ja wirklich jedes Mal mitzählen.
Ja.
Also ich, als ich diese Regel gelesen habe, habe ich gedacht, Tennis braucht auch noch mehr Regeln grundsätzlich oder und dann auch noch mehr komplizierte Regeln. Weil ich hätte ja verstanden, wenn man sagt, okay, komm, im Doppel ist ja wirklich nicht so anstrengend, dann machen wir es im Doppel zwischen den Ballwechseln wieder auf die 20 Sekunden runter, die man ursprünglich mal hatte. Die auch lange Zeit noch bei den Grand Slams bestanden. Und man hat die Grand Slams ja dann angeglichen. Man macht im Einzel 25 und im Doppel von mir aus 20. Das hätte ich
aber
noch.
Unterschiedlich ist schon geil.
Oder? Aber jetzt zu sitzen, okay, da musst du jetzt überlegen. Schlag, ja, okay, dann bist du. Also ganz ernsthaft, Leute. Das, ja, also ich fand das so lächerlich. Also ich finde völlig in Ordnung, dass man über Dinge nachdenkt. Um Dinge zu verkürzen. Aber warum sagt man dann nicht, Netzaufschlag ist ab sofort zählt oder irgend so Sachen, anstatt so ein Killefitz, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, eigentlich haben sie die Essenz des Tennis, es komplizierter zu machen als unbedingt nötig, eigentlich wieder ganz gut getroffen.
Aber sie wollen es immerhin schneller machen, wobei man sich natürlich auch fragen kann, ist nicht sowieso schon durch die Einführung von No-Ad und von Match-Tie-Breaks statt dritten Satz das Doppel doch, also ich wage jetzt mal zu behaupten, das Doppel ist doch schon deutlich kürzer und zackiger geworden. Ob das jetzt die Attraktivität des Doppels dahingehend steigert, dass noch mehr Zuschauer dahin kommen, wage ich mal zu bezweifeln. Genauso dass die armen Kerle im ersten Satz sich nicht mehr hinsetzen dürfen beim Seitenwechsel. Also diese beiden, wir verkürzen die Spielzeitregeln, die finde ich irgendwie, skurril im Rahmen der Shotclock und beim Quicker Changeover. Ja gut, meine Güte. Ich glaube, wir schauen es uns mal an. Viel, viel entscheidender, finde ich, sind schon die beiden ersten Punkte, nämlich das Ganze in ein sehr komprimiertes Format von Donnerstag bis Samstag reinzuquetschen und dann natürlich vor
Dienstag,
allen Dingen
Dienstag bis Samstag.
Von Dienstag bis Samstag. Und dann natürlich mit diesem, und das ist eine signifikante Änderung, mit diesem veränderten Draw. Du hast es skizziert, Henrike. Und das Frage an dich, Daniel, das bedeutet jetzt was, dass die schlechten Einzelspieler, die in der ersten Woche rausgehen, dann fürs Doppel nachmelden, damit die noch was zu tun haben? Oder sehen wir in der zweiten Woche dann zukünftig immer Alcaraz und Sinner in der Doppelkonkurrenz, alle anderen wegballern und gleichzeitig auch noch die Einzeltitel einheimsen?
Ja, das wird ja wirklich so ein bisschen das Spannende, also wer da wirklich mitspielt, weil Madrid, korrigiert mich, aber das geht ja, soweit ich weiß, jetzt nämlich auch schon irgendwie so Mittwoch, Donnerstag los, ne?
Mitte der Woche. Ja, es ist auch, Madrid und Rom sind ja auf diesen erweiterten Rahmen letztes Jahr schon ausgedehnt worden.
Ja. Und also da habe ich mir halt die Frage gestellt, jemand, der jetzt, sagen wir mal, irgendwie auch freitags sogar, also zweite Runde oder auch samstags ausscheidet, und halt Einzelspieler ist, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, gar nicht so unrealistisch aktuell bei seiner Form, nehmen wir mal einen Stefanos Tsitsipas, so. Der scheidet jetzt freitags aus. Zweite Runde, verloren. Ich meine, der blickt ja eh auf die Einzelweltrangliste. Und der weiß, kurz darauf kommt das nächste wichtige Turnier. Der spielt zum Beispiel ja gerne mal Doppel auch gar nicht so unerfolgreich. Aber bleibt er jetzt automatisch deswegen irgendwie noch die Woche drauf da bis Dienstag und verbringt da die Tage, um dann fürs Doppel zu melden? Diejenigen, die in der zweiten Woche stehen, also nachher, ich weiß gar nicht, was wird da dienstags noch gespielt? Wahrscheinlich sogar noch Achtelfinale vielleicht. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die extra noch fürs Doppel mitmelden, weil die haben nun mal den Fokus aufs Einzel. Und ich bin deswegen am Ende echt mal gespannt, ob das so aufgeht, wie die sich das vorstellen, weil das Ziel der ATP ist ja klar. Also die wollen natürlich gerne die Top-10-Spieler aus der Einzelweltrangliste haben. Aber jetzt, ich glaube, egal wer von denen, wer da noch irgendwie in der zweiten Woche dabei ist, der wird nicht fürs Doppel melden, weil das ja bedeuten würde, also ich habe ja am Ende vielleicht dann jeden Tag in der zweiten Woche noch ein zusätzliches Match, obwohl ich ja eigentlich das Einzelturnier gewinnen möchte. Und jeden Tag ein Doppel, das frisst dann, glaube ich, doch Körner, gerade wenn du irgendwie am selben Tag noch ein Einzel spielst davor. Oder es führt vielleicht auch dazu, dass wir so einen Worst Case haben, ja, es melden ganz viele Einzelspieler, weil sie sagen, auch schön, dass uns das angeboten wird. Und dann haben wir so Einzelteams, aber die ziehen vielleicht dann irgendwie alle raus nach einem Match oder so, weil sie sagen so, nee, also jetzt stehe ich hier im Viertelfinale, jetzt will ich hier auch irgendwie natürlich mich aufs Einzel konzentrieren. Also ich bin echt gespannt, ob das so aufgeht. Und klar, am Ende wird das dazu führen, ich meine, wir haben nochmal eine Doppelweltrangliste, dass es natürlich ganz viele Doppelpaarungen gibt und das ist bei diesen Masters-Turnieren gerade eh immer schon Thema. Also wir haben auch aus deutscher Sicht irgendwie mit Henrik Ebens und Konstantin Franzen ein rein deutsches Doppel. Die stehen beide so zwischen 60 und 70 in der Doppelweltrangliste. Das klingt mega gut, weil man da auch sich immer schon denkt, naja, ne, so das durch zwei quasi geteilt. Ah, die müssten bei so einem Turnier ja eigentlich reinkommen. Genau in diesen Weltranglistenregionen kommst du aktuell bei Masters-Turnieren in der Regel nie rein, weil natürlich zahlreiche Einzelspieler mit ihrem Ranking schon immer melden. Und genau diese Spieler dann nämlich in den Wochen in die Röhre gucken und dann doch eher wieder Challenger spielen müssen. Und rein vom Gefühl würde ich jetzt mal vermuten, am Ende, glaube ich, sehen wir gar nicht so viel andere Paarungen und Spieler, die dieses Doppelfeld bekleiden. Weil dass da jetzt viele Spieler aus den Top Ten mitspielen oder was auch immer, das glaube ich nicht.
Henrike, was ist denn das Ziel eigentlich? Also was würdest du dir denn als Fan wünschen?
Boah, also ganz ehrlich, was das Ziel ist, ja. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man vom Grundsatz her sagt, okay, die Aufmerksamkeit vieler Leute liegt halt auf den Einzelspielern. Und wenn man quasi die Einzelspieler ins Doppel reinzieht, ist dann die Hoffnung, dass quasi die Aufmerksamkeit auch auf die Doppelkonkurrenz quasi gelegt wird. Aber ich frage mich wirklich, ob der Fan so tickt und sagt, okay, ich verfolge einen Spieler, no matter what der spielt, um jetzt mal hier einen Denglisch-Satz reinzuwerfen, Entschuldigung, Also ich bin mir nicht so sicher, ob ein Fan wirklich sagt, also der jetzt an einer Person, an einem Spieler oder in diesem Fall einem Spieler, ist ja nur die ATP, so interessiert ist, dass er sagt, okay, mir ist das ganz egal, ich gucke den mir im Einzel, im Doppel, im Mix an, egal wie. Da hätte ich schon so meine Zweifel, dass das die Motivation ist. Weil ich glaube, wenn du sagst, okay, ich gucke mir einen Spieler auch mal im Doppel an, dann hast du schon ein Interesse an Doppel selber, glaube ich. Weil ansonsten würdest du sagen, okay, das Einzel ziehe ich mir noch rein, aber das Doppel, warum? Im Einzel habe ich ja von dem Spieler viel mehr. Deswegen habe ich daran auch so meine Zweifel, dass das mit der Aufmerksamkeit wirklich funktioniert. Zumal ich ehrlich gesagt es schon, oh, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, es schon befremdlich finde, doppelt promoten zu wollen, indem man es im Prinzip unterminiert, indem man die Fachleute für diesen Bereich des Tennis ausbootet. Denn klar, jeder Einzelspieler kann Doppel spielen, aber Doppel ist halt auch so seine eigene Disziplin ein bisschen und seine eigene Welt. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen respektlos gegenüber Doppelspielern, also reinen Doppelspielern, denen jetzt das Wasser auch so abzugraben, weil die haben keine Chance. Viele Doppelspieler spielen ja Doppel, weil sie im Einzel nicht so hoch gerankt, weil es dafür nicht reicht. Und denen nimmt man ja jetzt im Prinzip ihre Chance, trotzdem noch mit einer Tenniskarriere Geld zu verdienen, nimmt man denen ja jetzt komplett weg.
Ja, aber da will ich dagegen halten und will sagen, das ist zwar ein netter, sagen wir mal, sozialer Ansatz, zu sagen, wir halten da ein Doppelfeld parat, dass die Leute dort Doppel spielen können und Geld verdienen können. Die ATP dreht sie aber andersrum und sagt, nee, im Moment, wir haben hier ein Unterhaltungsprodukt und durch die Unterhaltung kommt das Geld rein und wie können wir das für denjenigen, der es zahlt, nämlich den Zuschauer, attraktiver machen? Und der will doch im Zweifel lieber Tsitsipas zusammen mit Murray gegen Alcaraz in Paarung mit Sinner sehen. Und wenn die Doppelspezialisten, also ich mache das jetzt extra so schwarz und weiß, bisschen brutal, aber wenn die Doppelspezialisten im wahren Leben, nämlich dann, wenn sie auf die Einzelspieler treffen, eben nicht stark genug sind, dann gehören sie auch nicht in dieses Entertainment-Becken, wo die großen Gelder ausgeschüttet werden.
Ja, natürlich kannst du das so sagen. Gar keine Frage. Natürlich kann man das so sehen, aber erstens einmal bist du dann halt moralisch so ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Aber das ist am Ende eine Einstellung. Natürlich kann man das so machen als ATP. Und aus einem Vermarktungsgesichtspunkt wäre das sicherlich nicht komplett dumm. Aber vor allen Dingen würde es dann auch so ein bisschen ihre eigenen Aussagen zu sozial, ja, wir wollen mehr Spielern die Chance geben, vom Tennis leben zu können. Wir machen hier die Versicherung und vor allen Dingen, wir haben wirklich ein Interesse an hochqualitativem Doppel, weil ich sag mal, wer ein Doppel guckt zwischen zwei Top-Doppel-Teams, also die das wirklich viel machen, der sieht auch nochmal einen anderen Sport, als wenn da zwei Top-Spieler stehen im Einzel, die sich mal zum Doppel treffen. Da gibt's natürlich auch Unterschiede, da gibt's auch welche, die besser oder schlechter sind. Und bei den Damen ist das sowieso noch mal durchlässiger als zum Beispiel bei den Herren, weil mehr Damen auch regelmäßig Doppel spielen. Aber trotzdem, dann ist das ja vielleicht dann sogar schon der Anfang des Endes vom richtigen Doppel. Dann wird das Doppel irgendwann sowas wie mixed. Dann ist das nur noch so ein nettes Beiwerk zum Einzel. Mhm. Ne, das ist dann so ein bisschen die Gefahr, die ich daran sehe. Und wie gesagt, es würde so dieses Social-Gebaren der ATP für mich so ein bisschen unterminieren, wenn man sagt, ja, ich interessiere mich aber nicht dafür, dass jemand, der vielleicht im Einzel jetzt nicht top ist, aber im Doppel es halt schaffen würde, weil selbst wenn jetzt ein Doppel in der Lage wäre, zwei Top-Einzelspieler zu schlagen, wenn du halt das Ranking nicht hast um in diese 16 Plätze da nicht reinzukommen. Ich könnte ja noch verstehen, wenn sie gesagt hätten, komm, wir machen 4 Plätze von den 32 frei. Aber direkt die Hälfte das ist halt auch brutal. So eine Hausnummer, wo ja, ich denke, da botest du halt nicht nur ein paar aus, sondern halt eine ganze Menge. Meine ja, Daniel, wie siehst du das denn?
Ja, das habe ich ja im Grunde eben gesagt. Also genau das habe ich gemeint, ja. Das ist der Punkt. Und also ich weiß halt nicht, also man hört ja auch immer davon, dass es eigentlich Diskussionen gibt, so nach dem Motto, ja, wir probieren da jetzt ein bisschen aus. Und wenn das nicht klappt, soll es ja sogar auch Leute geben, die irgendwie fordern, ja, schafft das doppelt doch ab, so nach dem Motto. Braucht doch eigentlich keiner. Und also ich weiß sogar auch von Turnieren, also von Turnierenveranstaltern, die halt wirklich doppelt als zusätzliche finanzielle Belastung sehen und wohl auch sagen, also sollte das irgendwann mal kommen oder in Erwägung gezogen werden, dass Turniere auch sagen dürfen, wir spielen jetzt mal ohne Doppel, sind die da gar nicht so abgeneigt.
Krass, also wirklich?
Ja, also nein, also das ist eine Diskussion, die es gibt. Das habe ich schon häufiger gehört. Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal Monte Carlo sich die Doppelliste anguckt, weil die habe ich gerade mal aufgemacht, dann sehe ich hier zum Beispiel gemeldet Kachanov-Rublev, Griegsbohr-Hurkacz, Jari Musetti, Sinna Sonego, Wildcard, Bublik Manarino, Fritz Rune, gut, Humbert Martin nicht, aber Dimitrov Korda, Medvedev Safiulin, Cerundolo Echeverri. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind halt 9 Doppel, wo man, glaube ich, sagen kann, das sind eigentlich Einzelspieler bei insgesamt, ich gucke mal, 4, das sind 16. Weil die Felder sind ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Das sind 16. Dann haben wir hier nochmal 21. Es müssten hier 28 Doppel sein.
Ja, plus freilos.
Genau. Plus freilos. Ja,
eben genau. Nicht wie in Madrid, genau. Und eben 32.
Also da sind wir ja von denen, ja. Also ne, 28, 9, da sind wir ja von der Hälfte gar nicht so weit weg. Und das meinte ich halt eben. Ich glaube nämlich, dass das darauf hinausläuft, dass wir am Ende halt genau solche Doppel auch sehen werden. Ne? Also so Fritz Rune, die werden sagen, okay, spielen wir sonst auch. Kachanov-Rublev wurde ja gerade schon genannt, die machen das gerne. Ein Hurkacz spielt auch gerne Doppel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, weiß ich nicht, da ein, also Sinna, finde ich, ist wirklich eine Ausnahme da mit der Wildcard mit Sonego. Aber ich glaube jetzt halt nicht, dass das jetzt, ganz, ganz übertrieben gesagt, ein Zverev und Djokovic entscheiden, ach komm, lass der jetzt auch mal doppelt spielen, weil wir haben ja diesen zusätzlichen Platz.
Ja, und vor allen Dingen in den Masters kommt es ja auch noch vor, Entschuldigung, Tobi, ich wollte dich nicht abwürgen, aber in den Masters kommt es ja auch schon mal vor, da spielen mehr Einzelspieler ja auch mal Doppel. Ne? Also das ist ja grundsätzlich schon so. Du siehst ja diese Kombination bei einem Masters oder in einem Grand Slam schon mal, aber bei einem 500er wird es dann schon dünner damit. Ja. Was natürlich, denke ich mal, auch am Verdienst und halt an der Möglichkeit liegen dürfte. Und du siehst es halt oft auch bei größeren Turnieren am Anfang von so Saisons. Ne? Also ich verstehe schon, dass so ein Sinner vielleicht sagt, wenn er jetzt Monte Carlo das erste Sandplatzturnier spielt, dass er es Doppel einfach fürs Training noch mitnimmt, weil er sagt, gut, dann habe ich zumindest ein Match mehr und nimm noch ein bisschen Geld mit. Und spiel dafür vielleicht kein Vorbereitungsturnier. Das sind ja auch so Dinge, die man schon mal sieht. Ich weiß halt nicht, ob man das jetzt wirklich durch die ganze Saison durchsehen würde. Die Frage ist halt nur, natürlich ist das eine valide Sache und ich verstehe auch, dass viele Turniere sagen, naja, für mich ist Doppel einfach doppelter Aufwand. Ja, lauer. Aber es ist halt die Frage, könnte man Doppel nicht auf andere Art und Weise attraktiver machen, dass es als Produkt selber neben dem Einzel interessant genug ist und auch mehr Zuschauer anzieht. Weil ich kenne wenige Leute bis niemanden, der sagt, och, ich gucke Doppel, finde ich total unspannend, weil da passiert nie was. Ich kenne niemanden. Zumindest niemanden, der wirklich die, ich sag mal, Tennis in exzessiverer Art und Weise gucken, die Doppel und das, was man dort sieht, nicht zu schätzen wissen. Deswegen frage ich mich halt, ist das wirklich die beste Lösung für das Produkt, das dem Einzel anzugleichen oder da zu versuchen, wahrscheinlich ist auf kurz oder lang ganz wegzudrücken? Oder hätte das Produkt nicht mit ein paar Anpassungen, und darüber kann man ja gerne diskutieren, die Chance, besser zu werden und auch mehr geliebt zu werden? Weil wenn ich mir selbst mal den ATP-Kanal oder Tennis-TV angucke, auch deren Social-Media-Kanäle, von 10 Tweets sind, wenn man Glück hat, im Schnitt 1 bis 2 zum Doppel. Und der Rest ist dann Einzel und halt manchmal auch wirklich so richtiger Kinderkram.
Ja, und die Frage ist ja am Ende nämlich genau deswegen, also nur weil ich diese Spiele im Doppel sehe, verkaufe ich als Turnierveranstalter mehr Tickets und schließe ich dadurch noch eher ein Abo ab, weil ich mir sage, oh, jetzt spielt der Djokovic auch noch Doppel. Also das ist es ja. Und es ist ja umgekehrt auch so, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, bei den Masters-Turnieren ist es dann halt auch oft so, dass viele Einzelspieler dann doch mal sagen, sie spielen irgendwie im Doppel mit, gerade die Namen vorgelesen. Auch ein Alexander Zverev zum Beispiel spielt ja gar nicht so selten bei Masters-Turnieren das Doppel dazu. Also ich gucke jetzt auch gerade mal irgendwie so Nachrückerliste. Ja. Steht da zum Beispiel auch aktuell an Position 2 zusammen mit Marcelo Melo. Gut, das würde mit dieser Einzelmeldeliste nicht gehen. Erste Nachrücker sind aktuell Deminor und Popirin. Die haben Entry-Ranking von 55, das ist ihr Einzel-Ranking, weil ein Seeding-Ranking, also rein nach Doppel-Weltrangliste, wären sie 543. Die sind ja jetzt schon bevorteilt. So, und sie kriegen aber schon den zusätzlichen Vorteil, weil sie einfach 16 Spots haben. So, und genau diese Doppel dann halt auch noch mit reinrücken würden. Aber verkaufe ich deswegen jetzt mehr Tickets als Turnierveranstalter, weil ich sage, oh, Deminor und Popirin, die kann ich jetzt nicht nur in der zweiten Runde im Einzel sehen, bevor sie sich dann von irgendjemandem wegschießen lassen, sondern die sehe ich Dienstag auch noch im Doppel. Da komme ich definitiv wieder. Und da bist du nämlich wieder bei dem Punkt, Henrike, dass man vielleicht auch sagen könnte, gut, man hätte vielleicht auch einfach sagen können, wir nehmen da jetzt irgendwie 4 bis 6 Plätze, die wir für so reine Doppelteams irgendwie reservieren. Aber muss es dann gleich die Hälfte sein?
Für reine Single-Teams meinst du, also Top-Single-Spieler.
Richtig, das stimmt, genau. Schon.
Und? Also irgendwie, die Vermutung liegt ja nahe, oder der Impuls liegt nahe, zu sagen, ja, ist es ja doch nur ein Sturm im Wasserglas. Weil ich finde dein Beispiel, was du jetzt von Monte Carlo gebracht hast, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du die Paarungen so durch und runter liest, dann wissen wir auch, dass wir die bei durchaus sehr vielen Masters zusammenspielen sehen. Und das ist ja abwegig zu meinen, dass diese Regelung auch auf jedes 250er oder 500er Turnier übertragen wird.
Genau, das ist nämlich ein Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte, weil mach das mal bei einem 250er Turnier mit Top-Spielern im Doppel. Also dann ist das auch schon nicht mehr so top. Ne? Also wenn du jetzt wirklich mal auf die ersten 20 abzielst, dann wird es da ja schon schwieriger. Und dann ist das halt auch schon nicht mehr so spannend. Ne? Dann ist das am Ende so eine Geschichte, die halt bei einem Grand Slam oder einem Masters noch interessant ist. Vielleicht noch bei einem gut besetzten 500er, aber auch schon nicht mehr durchgängig. Also nichts gegen das Tennisturnier in Hamburg. Aber wenn ich mir dieses Beispiel mal auf Hamburg überlege, da ist dann mit Topspielern Essig, ne? Gut, dann kommen halt mehr Doppelpaarungen rein, aber da funktioniert das dann ja schon nicht mehr. Ne? Das heißt, das ist dann wieder nur so ein Pushen, ein Aufblähen der Stories bei so einem Masters-Turnier. Und dann kann man sich natürlich wieder fragen, ob das, wenn die das so durchziehen würden, nicht dann auch wieder am Ende kleineren Turnieren schadet, weil die dann im Vergleich noch unattraktiver wirken. Nicht, weil sie sind, sondern weil sie so wirken. Ne? Du hast dann diese punktuellen Überveranstaltungen, ne? So diese viermal im Jahr kirmesmäßig, Und dazwischen drin sind dann alle im Tennisblues.
Ja, ich denke, es steht und fällt immer so ein bisschen mit der jeweiligen Story hinter einer Doppelpaarung. Und da haben wir in der Vergangenheit Beispiele gesehen, da hat das hervorragend funktioniert, wenn halt Dinge aufeinandertreffen. Gut, das ist nochmal eine andere Nummer beim Grand Slam, aber ich erinnere hier an Kyrgios und Kokkinakis, ausgerechnet dann in Australien bei den Australian Open. Natürlich war das dann ein Hingucker, sowohl am TV als auch im Stadion. Und das kann es auch beim ein oder anderen Masters geben. Lass irgendwie, Beispiel in Monte Carlo sind traditionell immer sehr viele Italiener auch, weil das halt mal direkt an der Grenze zu Italien ist. Lass dort Sinner und Nego erfolgreich spielen, dann ist das auch ein Hingucker. Und in Spanien irgendwie, in Spanier im Doppel-, Halb- oder Viertelfinale. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der den Daniel gleich zu Beginn gemacht hat, ist, was passiert wirklich in der zweiten Woche, wenn einer gemeldet hat und der ist in der Einzelkonkurrenz noch dabei und je nachdem, wie hart das Match am Vortag war, zieht er da raus, ja oder nein, und das wirst du trotz, ihr dürft euch nicht mehr hinsetzen oder das geht schneller oder keine Ahnung, ihr seid doch jetzt aber ein super Team mit deinem Einzelpartner, da wird sich entscheiden, ob das Ganze ein Sturm im Wasserglas ist, ob es wirklich einen signifikanten Unterschied macht oder ob wir am Ende uns jetzt hier wieder über irgendwas aufregen müssen, was am Ende gar nicht großartig zu Veränderungen führen wird. Weil du wirst sie nicht sanktionieren können. Ja, du wirst nicht sagen können, ja, wenn du meldest, dann musst du aber spielen, sonst kriegst du einen Malus oder sonst musst du dein Geld zurückzahlen oder sowas. Das wird ja kein Einzelspieler machen. Sagt er, dann rutscht mir ein Buckel runter und konzentriere ich mich aufs Einzel.
Das wird wahrscheinlich wirklich eine sehr spannende Woche werden, die wir denn da in Madrid haben. Und ja, wie ich uns kenne, werden wir dann wahrscheinlich auch wieder unseren Senf dazugeben und all das sammeln, was wir dazu so an Rückmeldungen lesen. Ja, ich würde sagen, damit können wir es für heute echt belassen. Wir hatten zwei Schwerpunktthemen, aber ich glaube gerade das zweite auch in doch irgendwie angemessener Art und Weise ein bisschen länger diskutiert. Und wenn ihr dazu was loswerden möchtet, beziehungsweise wenn ihr vielleicht auch sagt, na, also da gibt's noch Themen, die müsstet ihr vielleicht mal besprechen, gerne per E-Mail kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter und alles weitere, wo ihr uns so findet, unter Tennisproleten einfach mal in die Suchzeile eingeben. Dann sollten wir da zu finden sein und uns dort dann natürlich auch gerne kontaktieren. Ja, sonst, dort, wo ihr uns hört, bewertet natürlich gerne den Podcast. Da freuen wir uns drüber. Genauso, ich sagte es gerade, wie über allgemeines Feedback, das ihr uns zusendet. Sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann ja, stecken wir mitten in der Woche von Monte Carlo. Mal sehen, wie weit wir denn da es ja tagesaktuell dort immer weitergeht, dann auch da schon die ersten Geschichten vielleicht hier diskutieren werden. Ich bedanke mich bei euch, Tobi und Henrike. Ich bedanke mich bei euch da draußen oder beziehungsweise wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und tschüss.